Heute reden wir über ein heikles Thema. Eins, das man gerne etwas ausspart, weil man Angst hat, das Falsche zu sagen. Das hat Konsequenzen für unsere Gesellschaft und es hat Konsequenzen für unsere Politik. Denn wie man über etwas redet, oder eben auch nicht, das beeinflusst die Art und Weise, wie man sich bei einem Thema engagiert. Was man gewillt ist, zu leisten. Wir reden heute im Politbüro über den Krieg in Gaza. Wir reden über die offizielle Haltung der Schweiz und auf den ersten Blick über eine banale Frage. Hat man Israel vom ESC ausladen sollen? Und zwar machen wir das fast in Vollbesetzung. Hier im Studio in Zürich sind Raffaella Birret, Larissa Rhein und der Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Wir fangen ein bisschen an und wir werden immer grösser. Habt ihr letzte Woche den ESC gesehen? Und ja, Fabian, deine Antwort kenne ich.
Was ist Fabian seine Antwort?
Ganz sicher nicht.
Das ist korrekt.
Die anderen?
Ich habe die erste Hälfte ungefähr gesehen, ehrlich gesagt. Und ich habe es jetzt nicht gerade überragend gefunden. Ich habe, letztes Jahr habe ich es bis zum Schluss durchgemacht. Aber das mal, also es ist jetzt nicht irgendwie eine Kritik an der Schweizer Ausrichtung oder so, aber ich habe jetzt die Beiträge nicht so überragend gefunden. Und irgendwann habe ich so gedacht, ja gut, das, den Rest schenke mir jetzt, weil ich sowieso daheim geschaut habe und nicht extra in ein Public Viewing gegangen bin.
Ich habe zum ersten Mal überhaupt diese Sendung geschaut, also einfach nur die Finalsendung. Und auch nur, weil sie in der Schweiz war. Und meine Bilanz ist, es ist eine äußerst schräge Veranstaltung. Es hat viel zu viele Lichter und viel zu viel schlechte Musik.
Wer war euer Favorit gewesen? Und auch hier, Fabian, deine Antwort, die kennen wir auch schon. Niemand. Larissa, Raffaella?
Ja, Favorit würde halt bedeuten, dass man jemanden richtig gut gefunden hat, oder? Und das war jetzt bei mir nicht so der Fall gewesen, aber sicher, der Sieger hat vergleichsweise gut gesungen im Vergleich zu anderen. Die Schweizerin war noch relativ wohltuend, ohne Show-Effekt gewesen, aber genau das ist ja dann beim Publikum nicht angekommen.
Also die Italiener habe ich super gefunden.
Ah, sehr schön, die haben mir auch sehr gut gefallen. Wir haben schon vor einem Jahr über den ESC geredet. Darum wissen wir auch, dass Fabian wirklich kein Fan ist von dieser ganzen Veranstaltung. Wir haben damals über einen Schub geschwätzt, wo Nemo politisch entfacht hat, was das Geschlecht und so weiter angeht. Kann man da vielleicht kurz Bilanz ziehen? Was ist tatsächlich passiert seit dem Sieg von Nemo vor einem Jahr politisch?
Also das kann man wirklich sehr kurz, die Bilanz ziehen, nämlich nicht viel. Also Nemo hat ja mal noch ein Gespräch gehabt mit dem zuständigen Bundesrat Beat Jans. Das ist sehr öffentlichkeitswirksam inszeniert worden. Das ist, glaube ich, irgendwie ein einstündiges Gespräch gewesen oder so. Und nachher ist aber nicht mehr viel passiert. Also der Bundesrat hat ja nicht irgendwie konkrete Änderungen oder so in Planung. 2022 hat er mal gesagt gehabt, die gesellschaftliche Debatte und das gesellschaftliche Klima sind noch nicht so weit, dass man ein drittes Geschlecht könnte überhaupt in Erwägung ziehen, um das einzuführen. Und es hat dann letztes Jahr auch mal noch eine Umfrage gegeben und die hat gezeigt, dass eine Mehrheit auch dagegen wäre in der Bevölkerung, um ein drittes Geschlecht einzuführen.
Also ich würde sagen, es ist sogar einiges passiert seit dieser Geschichte mit Nemo und Beat Jans. Allerdings eben gerade in die umgekehrte Richtung. Oder? Es hat ja noch nebst Nemo einen anderen Wahlsieger gegeben letztes Jahr, der heisst Donald Trump. Und seine Wahl zum US-Präsident hat doch die Debatte weltweit verändert. Also die Akzeptanz gegenüber den Forderungen vor LGBTQ-Community hat abgenommen. Insofern denke ich mir, also jetzt einmal aus Nemo-Optik hat es in der gesamtgesellschaftlichen Debatte da sogar einen Rückschritt gegeben.
Das Jahr sind andere politische Themen während dem ESC im Zentrum gestanden. Nicht mehr das Recht von non-binären Menschen oder die Forderung haben wir dritte Geschlecht, sondern der Israel-Konflikt. Es hat recht viele Demonstrationen gegeben, in und um Basel. Das Thema war immer das Gleiche gewesen. Angesichts des Leids, das im Gazastreifen jetzt und schon seit 18 Monaten passiert, haben Aktivistinnen und Aktivisten den Ausschluss von Israel vom Wettbewerb gefordert. Zu Recht?
Vielleicht muss man noch etwas vorausschicken, oder wer entscheidet überhaupt über den Ausschluss von Ländern vom ESC? Also, wie der Moderator ja zu Recht einleitend festgehalten hat, bin ich kein Fan von dieser Veranstaltung, aber ich habe mich jetzt gleich ein bisschen vorbereitet. Also, am Drücker sitzt da eine Institution namens EBU, die Europäische Rundfunkunion, der über 50 Länder angeschlossen sind, respektive Radio- und Fernsehgesellschaften aus über 50 Ländern, schwergewichtig in Europa, aber auch zum Teil aus dem asiatischen Raum. Eben Russland ist früher dabei gewesen. Israel macht auch mit am ESC. Es ist also nicht die Schweiz als Land oder die SRG als Sender, die einfach so hätte können Israel ausschliessen können. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die bereits gesperrt sind oder freiwillig nicht mitmachen, aus unterschiedlichen Gründen. Zum nur ein Beispiel auch für Bosnien-Herzegowina darf nicht mehr mitmachen, weil die maßgebliche Rundfunkanstalt dort ist Konkurs gegangen und hat hohe Schulden beim EBU, die es nicht zurückgezahlt haben. Darum sind die zum Beispiel auch gesperrt worden. Also es ist die Instanz, die hätte müssen entscheiden. Aber selbstverständlich, wenn jetzt die Schweizer Austragung die erste gewesen wäre, wo Israel nicht mehr hätte können teilnehmen können, dann hätte das in irgendeiner Form abgefärbt auf das Image auch von unserem Land. Darum, um zu deiner Frage zurückzukommen, nur schon aus dem Grund bin ich sehr froh, dass Israel nicht ausgeschlossen worden ist. Ich denke, das hätte der Schweiz keine guten Schlagzeilen, keine gute Presse gebracht.
Also vielleicht bevor wir die Frage wirklich noch ein bisschen eingehender diskutieren, muss ich zuerst noch ein bisschen Kontext geben. Also was ist genau die Forderung gewesen? Warum ist die Forderung im Raum gestanden? Und dann, wie ist es eigentlich mit dem Anspruch, dass der ESC eben unpolitisch ist? Der Anspruch löst die Veranstaltung ja schon lange nicht mehr ein. Also er hat das schon immer propagiert, der ESC, unpolitisch zu sein. Und das ist aber nie der Fall gewesen. Also zum Beispiel allein Punktvergabe zwischen den Ländern hat auch häufig so ein bisschen eine politische Komponente. Oder zum Beispiel die hohen Punktzahlen für aktuell gebeutelte Länder, also die Ukraine, die immer zum Beispiel sehr gut wegkommt, oder dann der Ausschluss von Russland jetzt 2022. Das ist ein wichtiger Punkt, auch zum nachher diskutieren. Und eben jetzt letzte Forderung von Nemo wegen dem dritten Geschlecht, wo Nemo wie auch mit dem Auftritt verknüpft hat und dann schon das letzte Mal den Widerstand gegen Israel, das Mal noch viel akzentuierter. Und jetzt aktuell haben die Aktivisten einfach kritisiert, dass Israel nicht ausgeschlossen werde, obwohl es im Gazastreifen Kriegsverbrechen gäbe und dass dort unverhältnismäßige Gewalt angewendet werde vom israelischen Staat. Und häufig wird dann der Vergleich mit Russland gemacht in diesem Zusammenhang. Russland ist wegen dem Ukraine-Krieg 2022 ausgeschlossen worden, ist seitdem nicht dabei. Und genau das fordern jetzt die Aktivisten halt auch in Bezug auf Israel. Wer Kriegsverbrechen, ich zitiere, begeht, der soll nicht an einem kulturellen Friedensprojekt wie einem ESC teilnehmen dürfen. Und was da so ein bisschen dahinter steckt, ist der Vorwurf von einer selektiven Moral. Also quasi bei Russland hat man super schnell noch im gleichen Jahr reagiert, bei Israel nicht und schaut jetzt schon länger zu. Und ja, also durch das werde ich irgendwie einfach die Gewalt normalisiert. Das sind so die Hauptvorwürfe, die im Raum stehen.
Ich glaube, letztes Jahr war es nochmal eine andere Situation, wo eben das auch schon mal aufgekommen ist, wo auch schon einzelne Künstler rein, ich glaube, Irin war es damals, die gesagt hat, man solle Israel ausschliessen, und Nehmen hat sich auch schon mal in die Richtung geäussert, aber nicht so pointiert. Ich glaube, wie das mal. Ich glaube, der Unterschied ist, dass man das wirklich auch Staaten das gefordert haben. Also, dass halt auch die internationale Kritik von Regierungen an Israel sehr viel pointierter geworden ist. Und insofern hat man die Forderung ein bisschen, ich weiss nicht, ob man kann sagen, ernsthafter diskutiert. Man hat sicher letztes Mal auch schon diskutiert, aber es ist einfach ein grösseres Thema gewesen, das mal. Und du hast eigentlich gefragt, zu Recht. Das ist ja immer ein bisschen persönliche Ansicht, ob man findet, ja, es ist zu Recht oder nein, nicht. Ich persönlich finde nicht. Ich finde, es richtet sich in dem Fall dann wie gegen die ganze israelische Bevölkerung, wenn man die Sängerin ausschliesst, auch weil sie eine sehr persönliche Geschichte erzählt. Sie ist beim Angriff auf das Musikfestival ist sie selber betroffen gewesen, und also beim Angriff von der Hamas auf das Musikfestival, muss man sagen. Und sie sagt jetzt quasi, a new day will rise. Also es ist quasi ein auch eine positive Message, dass man weitermachen soll. Es ist nicht eine Message, wo quasi sich direkt gegen Palästina richtet, zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt nicht. Und ich finde, das muss man ein bisschen kontextualisieren, oder? Wenn das jetzt Propaganda wäre für die israelische Regierung, wo die Sängerin macht, dann finde ich auch, dann wäre das völlig am falschen Ort im ESC und dann sollte man sie ausschliessen. Wenn das aber nicht der Fall ist, finde ich, ist es ja eben eigentlich eine Veranstaltung, die die Bevölkerung zusammenbringen sollte. Und dann finde ich es schwierig, um das Ganze israelische Volk ist vielleicht übertrieben gesagt, aber doch die ganze Bevölkerung quasi deren ein Signal zu geben, hey, wir wollen euch nicht dabei haben, obwohl es ja eigentlich sollte ja Kritik sein am Kurs von Benjamin Netanyahu und was der aktuell macht im Gazastreifen, also wo sehr schlimme Völkerrechtsverletzungen auch sind. Und darum finde ich eigentlich, während Kritik von der Regierung an der israelischen Regierung sehr berechtigt ist, finde ich die Ausschlussforderung, also finde ich, sollte man sie nicht ausschliessen.
Können wir nicht mit dem gleichen Argument sagen, der Ausschluss von Russland ist falsch?
Das habe ich mir natürlich auch überlegt. Ich finde, grundsätzlich ist das Signal ein bisschen schwierig, wenn man Sportlerinnen und Sportler zum Beispiel von einem Land ausschließt. Das ist ja nicht nur jetzt beim ESC eine Debatte, sondern sehr viel breiter. Also russische Sportler können schon lange nicht mehr teilnehmen. An internationalen Sportwettbewerben sind dann auch ausgeschlossen worden. Ich finde, im Grunde genommen ist es nicht das richtige Signal, eben solange jemand nicht versucht, eine politische Message, also irgendwie ein Z oder so zu präsentieren auf einem Sportfeld oder eben bei einem ESC, dann finde ich einen Ausschluss richtig. Sonst finde ich das eigentlich grundsätzlich, sollte man das wieder trennen, weil ich glaube, dass es gibt ja in allen Ländern immer auch Widerstand gegen die Regierung. Und ich glaube, diesen Leuten signalisieren, hey, ihr seid sowieso wie ausgeschlossen, finde ich grundsätzlich eher ein schwieriges Signal. Allerdings war es bei Russland ja auch so gewesen, am Anfang, dass man direkt den Ausschluss gemacht hat, weil es sehr ein klarer Angriffskrieg war, während es in Israel halt auch eine Reaktion war auf die Terroranschläge von der Hamas. Insofern ist die Ausgangslage schon auch nochmal ein bisschen eine andere.
Ja, es ist jetzt schon viel gesagt worden. Also eben speziell wäre, wenn man die Yuval Raphael, die ja eben selber sogar betroffen war, sie war an dem Supernova-Festival, wo von der Hamas-Kämpfer überfallen worden ist, wenn man sie als Person dann würde, ausschliessen, hat es noch eine umso grössere Signalwirkung. Wir haben eine relativ umfassende Berichterstattung gehabt, genau zu dieser Frage, weil sie halt auch sehr komplex ist und weil sie es verdient, dass man sich vertieft damit befasst, weil man an dieser Frage auch recht viel über den aktuellen Konflikt irgendwie aufzeigen kann. Und unser geschätzter Kollege Sandro Benini hat in diesem Zusammenhang geschrieben, Nemo hat recht, weil Nemo ja eben gefordert hat, dass Israel ausgeschlossen wird. Es wäre eine Art symbolischer Protest und ich sage, Nemo hat nicht recht, weil der grosse und entscheidende Unterschied ist zwischen Russland und Israel, das hat auch Larissa jetzt vorher schon angetönt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, dass es ein Angriffskrieg war und Israel von der Hamas angegriffen worden ist. Und das ist wie so die Ausgangslage von diesen beiden Konflikten. So haben die aktuell angefangen oder sind wieder aufgeflammt. Und der Nahostkonflikt ist sicher der komplexeste auf der ganzen Welt. Also es gibt da nicht einfach so einfache Antworten, schwarz oder weiss. Und was schon ist, ein Land, das in seiner territorialen Integrität nicht bedroht ist, wie Russland jetzt primär und wo man nicht grundsätzlich die Legitimität abspricht wie Russland, kann so einen Ausschluss und die symbolische Wirkung, die mit dem Ausschluss einhergeht, verkraften, denke ich mir. Aber ein Land, das von feindlichen Staaten umgeben ist, wie Israel, wo das Land echt auslöschen wollen, dem Erdboden gleich machen. Dort ist es schon anders, dass ich glaube, dort würde so eine, auch wenn es symbolisch wäre, aber so ein symbolischer Akt von dem Ausschluss würde Israel sehr stark isolieren, wenn es am Wettbewerb nicht mehr dürfte teilnehmen. Und das könnte eine potenziell gefährliche Signalwirkung dann haben in diesem sehr komplexen Konflikt.
Es gibt natürlich nochmal einen Unterschied zwischen diesen zwei Ländern, Israel und Russland. Israel ist eine Demokratie. Der Benjamin Netanyahu ist abwählbar. Er ist ein politischer Überlebenskünstler, hält sich jetzt auch schon sehr lang an der Macht. Aber grundsätzlich ist er nicht ein Diktator, der nach Belieben kann schalten und walten. Also irgendwann wird er wieder weg sein vor politischen Bühne in Israel. Russland hingegen ist eine lupenreine Diktatur. Also der Wladimir Putin, der Machthaber, ist faktisch nicht abwählbar. Es wäre natürlich auch von selben her ein schwieriges Signal, oder wenn man Israel quasi gleich behandeln würde wie so eine Autokratie oder Diktatur.
Du hast gesagt, Raphael, es ist eine sehr komplexe Frage. Es ist nicht schwarz und weiß, es ist grau. Ich würde gerne das Thema ein bisschen weiter, ein bisschen weg vom ESC und mehr grundsätzlich über Israel und den Gaza-Krieg reden. Warum tun wir uns mit dieser Frage einfach vielleicht ganz grundsätzlich gefragt, so schwer?
Ich habe vorher gesagt, wir haben eine recht umfangreiche Berichterstattung dazu gehabt und ein Artikel war ein Interview mit dem jüdischen Schriftsteller Thomas Meyer, der in Zürich lebt. Und er sagt dort einen Satz, den ich sehr interessant gefunden habe. Der Konflikt sei so alt und komplex, dass man sich als vernünftiger und intelligenter Mensch gar keine Parteinahme leisten sollte. Und ich glaube, das bringt es irgendwie recht gut auf den Punkt, weil viele Leute irgendwie auch ratlos sind in der Beurteilung von diesem Konflikt. Es hat sehr viele Stolpersteine, auch argumentativ, wo man drüber stolpern kann. Ich habe es vorher eben gesagt, der komplex ist der Konflikt der Welt. Die Ursprünge liegen sehr weit zurück. Also gerade auch die jüngeren Generationen, viele von diesen Aktivisten, die auf die Strasse gehen, sind ja jüngere Leute, die das wahrscheinlich in der Tragweite und auch historisch nicht so erfassen, was da alles noch dahinter steckt. Und dann gibt es halt einfach auch noch die Schuld vom Zweiten Weltkrieg, wo 6 Millionen Juden getötet worden sind, die einfach auf den westlichen Gesellschaften immer noch sehr, sehr schwer lastet. Und das erschwert einfach eine Diskussion darüber, wo alle einfach ganz locker können über das Thema reden.
Ich glaube auch, dass es sehr schwierig ist, im Grundsatz quasi zu sagen, eine Seite ist richtig und die andere ist falsch. Ich glaube, das Schwarz-Weiß ist sehr schwierig. Aber ich glaube auch, dass in der aktuellen Situation, wo wirklich eine humanitäre Katastrophe passiert in Gaza, dass man sich da kann, als, wie ich formuliere, ein politisch vernünftiger Mensch, eine Positionierung erlauben und sehr klar sagen, das geht einfach überhaupt nicht mehr, was Israel dort macht. Sie haben jetzt wochenlang sämtliche Lieferungen von humanitären Gütern blockiert in das Gebiet. Und es gibt dort ja keine funktionierende Wirtschaft, dass einfach Nahrungsmittel verkauft werden, dass die Spitäler sonst auch laufen, wenn die humanitären Organisationen nicht dort sind. Es gibt nicht mal mehr fließend Wasser, also Zugang zu sauberem Wasser. Und das heisst, man setzt die Bevölkerung einfach grundsätzlich im Tod aus, wenn man alle Lieferungen dorthin blockiert. Und ich finde, das ist wie unabhängig von der Frage, wer ist jetzt grundsätzlich richtig oder falsch oder will man jemandem einen Anspruch auf ein Land aberkennen oder nicht? Sondern es ist einfach grundsätzlich in dieser Situation, macht die Regierung etwas, ob man es Genozid nennt oder ob man es schwere Menschenrechtsverletzungen nennt. Das sind alles sehr schwierige Fragen, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass die Zivilbevölkerung völlig am Ende ist. Man weiss nicht genau, wie es ihr wirklich geht. Wir können dort nicht hineinschauen. Aber die UNO sagt ganz klar, es stehen sehr viele Menschen sehr kurz vor dem Tod. Und ich glaube, in dieser Situation sollten wirklich auch die Staaten zusammenstehen und das ganz klar kritisieren und ganz klar von Israel einfordern, dass sie diese Lieferungen wieder zulässt. Und zwar nicht nur irgendwie 10 Lastwagen am Tag, wie das momentan offenbar der Fall ist.
Ich würde gerne kurz über unsere Medien und unsere Rolle in diesem Konflikt reden. Dass dort eine humanitäre Katastrophe passiert, das wissen wir nicht erst in dieser Woche. Wie geht man richtig mit dem um, wenn quasi 18 Monate lang einfach Grausamkeiten passieren? Wie du entscheidest, wenn man anschaut und wenn wieder weg?
Also ich glaube, wegschauen sollte man ganz grundsätzlich sowieso nicht, oder? Man sollte immer heranschauen. Die grosse Herausforderung, oder nein, es gibt mehrere grosse Herausforderungen, jetzt mal aus medialer Sicht, oder? Das eine ist, dass man vielleicht so einen gewissen Abstumpfungs-, Abnutzungseffekt erzielt, wenn man zu sehr jede kleinste Neuwendung und jeden halben Meter, wo die eine oder andere Seite vorgerückt ist, wenn man das irgendwie gross abhandelt. Das ist ein bisschen die Hochkunst vor Gewichtung, oder? Also, wenn passiert wieder etwas so Einschneidendes oder Gravierendes, dass man sagt, jetzt muss man berichten und wenn, wartet man zu mit Berichten. Aber eben, zuwarten heisst nicht wegschauen, überhaupt nicht. Und die andere grosse Herausforderung, die ich sehe, oder, ist, wie schafft man eigentlich so etwas wie einen Überblick, oder? Weil es spielt sich eigentlich alles auf einem relativ kleinen Gebiet ab. Es sind ständig irgendwelche Kampfhandlungen mit Israel, Palästinenser, dann zum Teil Libanon, Hisbollah, Iran spielt auch noch mit rein. Also da dafür zu sorgen, dass man als Leserin oder Leser überhaupt noch sich vorstellen kann, was passiert da jetzt eigentlich ganz konkret. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ja, wir versuchen das jeden Tag zu lösen. Wir machen es auch mit Analysen, Einordnungen, Kommentaren. Ich hoffe, es geht uns grosso modo einigermaßen, aber das müsste man sich dann natürlich einmal im Rückblick in einer Gesamtschau anschauen, oder? Inwiefern Medien da ihrem Auftrag gerecht worden sind.
Vielleicht zuerst noch so die gesamtgesellschaftliche Debatte. Also Ich glaube, dass sich sehr viele Menschen in Bezug auf den Konflikt sehr hilflos fühlen und ohnmächtig auch. Das sind die vielen Toten, das haben wir vorher schon angesprochen, es sind irgendwie 50'000 Tote, davon irgendwie 15'000 tote Kinder, also wirklich wahnsinnig. Die Menschen, die in diesem sehr engen Küstenstreifen die ganze Zeit wieder vertrieben werden und wieder müssen an einem anderen Ort hin, das ist unermessliches Leid. Und gleichzeitig auch das Dilemma, wo der einzelne Mensch, glaube ich, einfach überfordert, dass zwei Völker den Anspruch auf das gleiche Land erheben. Das macht einfach viele Leute ratlos. Und durch das, glaube ich, entsteht dann eben auch eine Art des Moralisieren und das Schwarz-Weiss-Denken, weil das ist natürlich viel einfacher, als wenn man die ganze Komplexität gedanklich irgendwie muss verarbeiten. Und unsere Aufgabe als Medien, um jetzt zu deiner eigentlichen Frage zu kommen, Philipp, ich glaube, unsere Aufgabe als Medien ist es, in das Moralisieren, in die Emotionen hinein, Sachlichkeit hineinzubringen, auch ein Stück weit Nüchternheit, obwohl das wirklich teilweise schwierig ist bei den Bildern, die uns erreichen aus dem Gazastreifen, aber auch bei den Bildern, die uns nach dem Hamas-Angriff auf Israel erreicht haben. Das sind wirklich auch für uns Medienschaffende sehr, sehr schwierige Momente gewesen. Bei anderen Themen kann man als Medienschaffende auch mal polemisch sein. Also man kann zum Beispiel eine Debatte anregen, indem man einen polemischen Kommentar schreibt oder so. Aber da verträgt es einfach nicht in diesem Thema. Man muss, wenn man kommentiert, das, was Fabian vorher gesagt hat, wenn man auf diese Ebene geht, dann muss man gut und kenntnisreich argumentieren, weil sonst wird es dem Thema nicht gerecht. Sonst geht das einfach nicht. Darum ist journalistisch korrektes Handwerk da in diesem Themengebiet extrem wichtig. Also dass man zum Beispiel auch alle Seiten beleuchtet, dass unterschiedliche Perspektiven zu Wort kommen, Stimmen zitiert werden, die das auch unterschiedlich beurteilen oder dass sehr viele Experten stattfinden in der Berichterstattung, die ein grosses Sachwissen haben zum Thema. Und vielleicht noch ergänzend, also uns stellt schon seit sehr vielen Jahren Nachberichterstattung vor Herausforderungen. Also wir merken das zum Beispiel bei den Leserkommentaren. Wir müssen dort, also wir haben dort so eine Funktion, die wir einstellen können, ob ein hohes Risiko besteht, dass in den Kommentarspalten schwierig werden könnte, also dass dort schwierige Äußerungen kommen könnten. Und das machen wir standardmässig in der Berichterstattung über den Nahostkonflikt. Das ist sonst nicht einfach integraler Themenbereich, wo wir das auch so handhaben, aber da ist es wirklich so, dass wir aus Erfahrung wissen, man muss das sehr gut monitoren, was da in der Kommentarspalte dann auch stattfindet. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, oder, wie polarisiert die Diskussion ist, wie schnell sie dann eben auch überschwappt und wie schwierig das für uns Medien ist, dass wir mit dem richtig umgehen. Ich komme auch zu keinem anderen Thema so viele Zuschriften über wie zu dem.
Ich kann vielleicht ergänzend auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen aus meinem Alltag erzählen. Ich bin ja unter anderem zuständig beim Tagi für die externen Gastbeiträge. Ich habe seit der Eskalation hier im Oktober 23 sehr, sehr viele Einsendungen gekriegt. Also Vorschläge von Leuten, die gerne wollen, einen Gastbeitrag schreiben oder zum Teil schon geschrieben haben und mir dann einschicken mit der Bitte um Publikation zum Nahostkonflikt. Und ich lehne die allermeisten davon ab, weil ich gemerkt habe, dass in aller Regel bringen die Kommentare nicht wirklich irgendeine Erkenntnisgewinn, sondern im Gegenteil, sie heizen die Debatte an, indem wir entweder extreme Empörung über Israel oder extreme Empörung über die Hamas und ihre Verbündeten zum Ausdruck bringen will. Und es sind dann oft absolut einseitige Schuldzuweisungen. Und ich habe mir realisiert, es ist offenbar sehr, sehr schwierig, sich bei diesem Konflikt überhaupt einmal zu versuchen, sich in die Gegenseite hineinzuversetzen, in die, die man verflucht, und sich echt zu überlegen, was haben eigentlich die für Motive und Gründe? Darum eben, also es ist schon eine wahnsinnig schwierige Debatte.
Kleine Randbemerkung, darum, dass wir einfach nur total schwer unterwegs sind. Das heisst, wenn irgendwelche Leute gerne mal etwas im Tagi würden schreiben, dann sollen sie auf dir ein Mail schreiben.
Oh.
Da öffnen wir jetzt nicht so ein Fass.
Okay. Larissa, wie siehst du das? Findest du, dass im medialen Diskurs die Wahrnehmung schwelle auf diesen Grausamkeiten jetzt oft unterschritten worden ist?
Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, wenn man darüber redet, eben, wann thematisiert man es, wie schaut man, dass man nicht zu viel thematisiert, damit die Leute nicht quasi müde werden oder abschalten. Habe ich ein bisschen den Eindruck gehabt, seit Anfang Jahr, jetzt wieder seit, sagen wir mal, zwei Wochen ist es wieder ein starkes Thema. Seit Anfang Jahr habe ich den Eindruck gehabt, vielleicht habe ich es verpasst, ist es nicht mehr viel Thema gewesen, wie die humanitäre Lage in Gaza ist. Und ich glaube, das ist ja genau so ein der Zeitpunkt von der Eskalation gewesen. Ich glaube, das hat sicher mit dem Trump zu tun, wo sich auf sehr viele Themen fokussiert hat, schon auch mal zwischendurch auf die Waffenruhe, die nachher gescheitert ist. Dort haben wir sicher thematisiert, aber dort ist es weniger um die humanitäre Lage gegangen, sondern effektiv um quasi die Verhandlungen und das Politische. Und einfach sonst auch sehr viel passiert ist mit diesen Zöllen. Und es ist so viel los gewesen, außenpolitisch in der Welt, auch wo die Schweiz betroffen hat, dass es wie ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, die humanitäre Lage und wie schlimm eigentlich die Situation ist. Und ich glaube, dort, ja, hat mich es eine Weile lang zu wenig darauf aufmerksam gemacht, was da eigentlich passiert. Jetzt in letzter Zeit habe ich aber gefunden, ist es gut abgebildet worden.
Ich würde gerne auf eine institutionelle politische Ebene wechseln. Du, Larissa, hast vorhin verschiedene Staaten erwähnt, wo jetzt der offenes Verhalten von Israel kritisieren. Die Schweiz macht das nicht oder einmal nicht so dezidiert wie andere Länder. Könnt ihr mir sagen, wie sich die Schweiz aktuell in diesem Konflikt verhält und mir das vielleicht auch ein bisschen einordnen?
Es hat diese Woche einen Aufruf gegeben von rund 20 Staaten, einen Appell an Israel, um eben wieder humanitäre Hilfe zuzulassen und vor allem, um nicht nur eine Organisation oder Stiftung zuzulassen, die eben sehr nahe mit der israelischen Regierung kooperiert, wie das aktuell der Fall ist. Das ist eine neue Stiftung. Früher war ja dort die UNRWA verantwortlich für das Verbreiten von Hilfsgütern und die hat Israel sehr stark beschränkt. Also sie darf eigentlich im Gazastreifen nicht mehr operieren. Sein. Und auch viele andere eben Hilfsorganisationen haben keinen Zugang mehr gehabt. Und das ist jetzt eine Stiftung, die laut der NZZ den Sitz hat in Genf, also dort gegründet worden ist, wo aber eben sehr nahe Link hat zu der israelischen Regierung und wo jetzt so Verteilzentren baut, recht wenige an Standorten, die von der israelischen Armee kontrolliert sind. Und das kritisieren jetzt sehr viele Staaten. Also es sind vor allem europäische Staaten, aber beispielsweise auch Kanada, die den Appell unterschrieben haben, die sagen, humanitäre Hilfe muss unparteiisch sein. Also die darf nicht einer Kriegspartei zugeordnet sein, sondern das ist immer wieder auch zum Beispiel beim Internationalen Roten Kreuz ein grosses Thema. Die muss einfach allen Hilfsgüter anbieten. Die kann nicht zuerst 100 Fragen stellen und politisch filtern, sondern die muss einfach ein Grundangebot für alle bieten. Und das ist eigentlich etwas, wo man sich schon sehr lange darauf geeinigt hat. Es ist auch ein Grundprinzip über Genfer Konventionen und so weiter. Und das wird gebrochen in dem Fall und das kritisieren die Staaten sehr deutlich. Und die Schweiz hat sich entschieden, zum nicht mitmachen an dem Appell. Sie ist angefragt worden und dann hat sich aber der Bundesrat entschieden, zum nicht mitmachen. Er sagt quasi, ja, er teile zwar einen Teil der Anliegen und er teile die Grundsatzkritik, dass Israel wieder Hilfslieferungen im grossen Stil zulassen sollte, aber er will sich jetzt nicht schon gegen die neue Organisation richten, die jetzt da tätig wird, zuerst mal schauen, wie die funktioniert. Und darum will er den Appell nicht unterschreiben.
Ja, Larissa hat es jetzt gesagt, es ist kommunikativ, man muss ein bisschen genau hinlesen, um den Unterschied überhaupt erkennen zwischen der Erklärung, die es von diesen Außenministern gibt und was die Schweiz eigentlich will. Also eben die Schweiz sagt, sie will abwarten, ob das neue Modell, wo wie Israel die Hilfsgüter liefern will, ob das funktioniert. Aber gleichzeitig, also es gibt schon so ein bisschen ein Muster in der Kommunikation von der Schweiz in diesen Fragen, in den Stellungsnahmen, also jetzt in den offiziellen und aber auch im UNO-Sicherheitsrat zum Beispiel, werden immer die humanitären Anliegen betont. Und vor allem eben die Einhaltung vom Völkerrecht. Also das kommt in fast jedem Satz vor, Appell, dass das Völkerrecht eingehalten werden müsse. Das ist so die grundsätzliche Haltung von der politischen Schweiz. Und jetzt eben, also das ist so eine semantische Frage, wegen der Erklärung, die die Schweiz jetzt nicht unterzeichnet hat, weil inhaltlich habe ich den Eindruck bekommen, aufgrund von der Kommunikation, die offiziell gemacht worden ist, dass es eigentlich recht deckungsgleich ist vom Anliegen her. Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass gerade die Woche der Bundesrat entschieden hat, um 20 Millionen Franken für die humanitäre Hilfe im besetzten palästinensischen Gebiet einzusetzen. Und auch das ist wieder eine Entwicklung, die in den vergangenen Jahren, also seit dem Herbst 2023, wo der Konflikt wieder voll entflammt ist, immer so ein bisschen hin und her gegangen ist, die Gelder für die UNRWA, die dann irgendwie sistiert worden sind, die dann gekürzt worden sind, wo es dann um Studien gegangen ist, Untersuchung, die geschaut hat, inwiefern ein Zusammenhang besteht zu einzelnen Personen, die auch bei diesen Hamas-Angriffen involviert waren von dieser UNRWA. Und die Schweiz hat sich wie so ein bisschen da immer hin und her bewegt in dieser doch mittlerweile relativ lange Zeit. Und konkret sind jetzt diese Woche wieder 10 Millionen Franken für die UNRWA gesprochen worden, aber eben nicht im Gazastreifen, sondern für das Programm in Jordanien, Libanon und Syrien. Und dann 1 Million, um die Unparteilichkeit der UNRWA zu stärken. Also das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, dass das jetzt ein Problem war, dass es Untersuchungen dazu gegeben hat, ob da eine grosse Nähe zu der Hamas besteht von einzelnen Exponenten. Und dann noch 9 Millionen Franken für 4 andere humanitäre Organisationen.
Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass die Schweizer Kommunikation in dieser Frage von relativ grosser Zurückhaltung prägt ist. Also man versucht, oder insbesondere auch der Außenminister Ignazio Cassis versucht, da nicht irgendwas wie auszuschlagen, allzu stark in die eine oder andere Richtung. Die Larissa und Raffaella haben jetzt hingewiesen auf Positionierungen, wo man Israel im Vergleich mit anderen Staaten eher geschont hat. Die israelische Botschafterin in Bern, die hat allerdings gerade vor ein paar Tagen ein Interview in der Zeitung Le Temps gegeben, wo sie gesagt hat, dass sie nicht immer glücklich sei mit den Positionen, die die Schweiz eingenommen hat und weiterhin noch einnimmt. Also sie denkt gleich immer wieder in der UNO für irgendwelche Textstimmen, wo Israel einseitig die Schuld zuweisen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dezidiert israelfreundlich auf den Plan treten würden, sondern eben der Cassis versucht da wahrscheinlich eben im Sinn von traditioneller Schweizer Neutralität sich nicht allzu weit rauszuwagen. Ich könnte mir vorstellen, wenn noch Micheline Galmiret, also unsere Außenministerin, in den Nullerjahren im Amt wäre, dann wäre da die ein oder andere Positionierung wahrscheinlich sehr viel dezidierter ausgefallen.
Der Cassis oder dem Cassis seine Position dazu ist sowieso sehr interessant, weil ich mich erinnere an eine sehr heisse Debatte vor einige Jahre, also kurz nachdem er seinen Amtsantritt hatte. Und er hat dort schon sehr früh, also bevor jetzt der Konflikt wieder ausgebrochen ist, hat er die UNRWA kritisiert. Und zwar hat er gesagt, dass sie sei ein Teil vom Problem im Nahostkonflikt und nicht ein Teil von der Lösung. So. Und ich kann mich gut erinnern, das hat damals sehr heftige Reaktionen gegeben, vor allem von linker Seite. Also er ist geradezu niedergeschrien wurde, der Cassis. Das hat wirklich recht eine lange Polemik nachher um die Aussage gegeben. Und die Skepsis, die er gegenüber dieser Organisation hat, ich denke, das ist jetzt, was der Fabian gesagt hat, widerspiegelt sich das in dieser Debatte auch wieder. Wenn man als Außenminister jemanden hat, der da anders positioniert wäre, dann wären auch die Gelder mutmasslich schneller wieder gesprochen worden.
Ich habe mich auch gefragt, was ist eigentlich der Grund in diesem konkreten Fall? Also ja, die Schweizer Neutralität, traditionell und so. Aber verspricht sich dann die Schweiz, dass sie eine spezielle Rolle spielen kann in dieser Frage, zum Beispiel bei Geiselaustausch, dass sie dort helfen könnte und sich darum nicht will, zu dezidiert positionieren, wie es auch schon der Fall war bei internationalen Konflikten. Man weiss es nicht, vielleicht spielt sie im Hintergrund eine Rolle, aber öffentlich bekannt ist da nichts. Und wenn sie keine Rolle spielt und das ist seit vielen Jahren nicht mehr, oder zumindest öffentlich bekannt tut, nachdem sie mal eben unter der Micheline Galmiret die Zwei-Staaten-Lösung sehr gepusht hat und so weiter, dann fragt man sich schon ein bisschen, warum ist man so feig und positioniert sich nicht klarer? Und ja, da werden wir wahrscheinlich keine Antwort drauf bekommen. Es wirkt, finde ich, langsam ein bisschen wie eine Gleichgültigkeit. Also man tut schon immer wieder so ein bisschen auf X irgendeinen Tweet, darf man das überhaupt noch sagen, rauslassen oder einen Post rauslassen, wo man quasi sagt, hey, das geht so nicht. Aber ich finde, irgendwie als Depositarstaat von der Genfer Konventionen könnte man sich jetzt an so einem Appell effektiv beteiligen.
Ist die Schweiz fähig? Fabian, Raffaella.
Das finde ich auch das, finde ich sehr schwierige Frage und es gibt nicht so eine schnelle Antwort, aber grundsätzlich nein, bin ich eher nicht der Ansicht, sondern es ist auch in anderen Konflikten ja so, dass sich die Schweiz häufig sehr zurückhaltend äußert und ja, die These, die du geäußert hast, Larissa, es mag sein, dass man sich da etwas erhofft, dass man allenfalls noch könnte eine Rolle spielen. Ich glaube einfach auch im Moment, und das geht wieder ein bisschen in die Hilflosigkeit rein, die ich vorher gesagt habe, geht es auch viel so um Symbolpolitik und eben jetzt, ob jetzt die Schweiz bei so einer Erklärung auch noch eine Unterschrift Unternehmen setzt oder nicht. Ich weiss nicht, ob das denn alles entscheidend ist. Und wenn man Kommunikationen eben genau anschaut, dann ist der Tonfall schon nicht einfach harmlos im Sinn von, ja, wir schauen jetzt noch ein bisschen weiter zu, sondern es wird schon dezidiert darauf hingewiesen, auf die Punkte, die ich vorher schon erwähnt habe.
Es ist schon wahrscheinlich nicht entscheidend und es ist Symbolpolitik, aber es ist schon auch sehr bewusst, wenn man halt nicht unterschreibt, oder?
Ja, eben, es geht wieder ein bisschen in das rein, was ich jetzt vorher gesagt habe. Also es gibt eine Begründung dafür. Man hat gesagt, man möchte dem neuen Modell mal eine Chance geben. Ja, es hat auch da Gründe.
Ja gut, eben, also feig. Ich würde sagen, es ist ja nicht eine Frage von Mut, ob man irgendeine Seite klar kritisiert oder das eben nicht macht. Es ist eine Frage vom außenpolitischen Konzept, wo man verfolgt, oder? Ich komme jetzt halt nochmal auf Micheline Calmiret zu sprechen, oder? Also, dass sie mal wählen hat, das hat sie aktive Neutralität genannt, oder? Sie ist relativ umtriebig gewesen im Amt, hat sich amigs recht weit rausgelassen auf die Äste ihren Verlautbarungen zu irgendwelchen internationalen Krisenherd, ist für das sehr stark kritisiert worden. Und, das will man nicht mehr. Also das wollen insbesondere die bürgerlichen Parteien in der Schweiz nicht mehr. Der Ignazio Cassis ist ein bürgerlicher. Sein aussenpolitisches Konzept ist ein bürgerliches. Ich glaube nicht, dass das eine Frage von Mut oder Feigheit ist, sondern es ist eine Frage von dem, was man strategisch für richtig haltet. Und das tut mir schon noch wichtig, um darauf hinzuweisen. Oder? Es geht da um Symbolik. Also ob die Schweiz jetzt irgendeinen Appell mit oder schreibt oder nicht. Nein, das hat keine praktischen Konsequenzen. Und darum denke ich, also man müsste, wenn schon, darüber diskutieren, ist das Konzept angebracht, ist es moralisch, in Anführungszeichen, nützt uns, schätzt uns, aber das ist dann wieder ein recht grosses Thema.
Aber ich meine, wenn man sagt, eben, man will sich nicht positionieren in einem Konflikt. Die Schweiz hat ein Hamas-Verbot beschlossen, sehr zu Recht, finde ich. Das ist aber sehr eine drastische Massnahme. Früher hat man eben aufgrund dessen, dass man hat Gespräche mit so Organisationen führen und versuchen, zu einer Vermittlungslösung beizutragen, hat man gesagt, man tut so Organisationen nicht verbieten, nicht auf irgendwelche roten Listen setzen und so weiter. In dem Fall hat nach dem 7. Oktober die Schweiz sehr, sehr klar und sehr breit auch im Parlament abgestützt entschieden, mal, wir wollen die Hamas verbieten in der Schweiz und sehr ein klares Zeichen setzen. Ich glaube, das Hamas-Verbot, ja, vielleicht hat es auf gewisse Geldflüsse eine Auswirkung, aber ich glaube, eine riesige Auswirkung hat jetzt das auch nicht. Das ist auch noch immer durch einen symbolischen Akt gewesen. Und ich finde, wenn man einen Appell unterschreibt, wo man sagt, ihr müsst unbedingt die humanitäre Hilfe wieder zulassen, dann sagt man ja nicht, Israel ist in seiner Existenz nicht legitimiert oder man tut ja nicht das Land im Grundsatz kritisieren, sondern man sagt einfach, dort passiert eine humanitäre Katastrophe und da kann die internationale Gemeinschaft nicht mehr länger zuschauen. Und ich glaube, das ist schon sehr etwas anderes, als wenn man sich grundsätzlich in dem Konflikt jetzt für auf die Seite der Palästinenser stellen oder so. Ich finde, es ist eben, es geht da um eine humanitäre Frage und insofern finde ich auch, kann sich ein neutrales Land auch positionieren und dazu aufrufen, dass man humanitäre Hilfe dazu lässt.
Warum spielt eigentlich in der Schweizer Politik der Krieg in der Ukraine so eine viel grössere und dominantere Rolle als das, was in Israel passiert?
Ja, ich glaube, der Krieg in der Ukraine hat natürlich eine Komponente, die für uns bedrohlich ist. Also der Wladimir Putin legt ganz klar imperialistische Tendenzen an den Tag. Man weiss nicht, wie weit will er vorrücken mit seinen Armeen. Gibt es im schlimmsten Fall irgendeinen grossflächigen Krieg. Also da sind doch auch vitale Sicherheitsinteressen von der Schweiz mit tangiert. Also der Krieg in der Ukraine ist auch der Hauptgrund dafür, warum man bei der Armee massiv aufrüsten will. Der Krieg in Nahost, den gibt es schon seit Jahrzehnten, oder? Also klar, jetzt ist es eskaliert seit dem Hamas-Überfall im 23. Aber grundsätzlich gibt es den Krieg schon ewig. Er ist für die Schweiz ja nicht direkt bedrohlich. Und insofern ist einfach der Betroffenheitsgrad im Fall von Russland und Ukraine ganz anders.
Ja, der Fabian hat eigentlich alles schon gesagt. Es ist die geografische Distanz, die irgendwie weiter ist im Fall des Nahostkonflikts, durch das weniger unmittelbar bedrohend und eben die direkte Betroffenheit, zum Beispiel auch die vielen Ukraine-Flüchtlinge, die jetzt zu uns gekommen sind. Auch das ist etwas, wo wir den Konflikt wie eigentlich täglich auf eigenem Boden erleben durch das. Und dann, der Fabian hat es gesagt, mit der Armeefinanzierung, die aufgestockt worden ist. Und ja, der Konflikt ist älter, komplexer, länger. Die Schuldfrage ist nicht so einfach zu beantworten. Eine ganze Summe von Gründen.
Aber all diesen Gründen, die ich gesagt habe, ist auch ein der Unterschied, dass der Konflikt politisch viel unterschiedlicher gedeutet wird in Israel als da jetzt in Russland, auch wenn man die Vergangenheit anschaut.
Das ist ja so, oder? Wir haben eigentlich in der Schweiz im Fall von Russland-Ukraine einen relativ breiten Konsens da. Also, dass der Wladimir Putin der Aggressor ist und die Ukraine das Opfer von Aggression, das ist, sage ich mal, fast unbestritten, oder? Man hat so ganz rechts aussen hat der Putin eine unerschütterliche Fangemeinde, die es ein bisschen anders sieht, aber da gibt's einen recht breiten Konsens. Im Fall von Israel ist das anders. Da kann man sagen, insgesamt sind die Bürgerlichen relativ israelfreundlich und die Linken israelkritisch respektive palästinenserfreundlich. Das ist nicht immer so gewesen, die Konstellation. Die Linken sind in den ersten Jahrzehnten nach der Entstehung vom Staat Israel sehr freundlich gesinnt gewesen gegenüber dem jungen Staat. Das hat dann so in den 70er Jahren anfangen, sich ändern und hat sich dann allerspätestens mit dem Libanonkrieg in den 80er Jahren massiv geändert. Seit dato herrscht so im linken Lager häufig die Ansicht vor, dass Israel ein aggressiver Kolonialstaat sei, wo Palästinenser unterdrücke. Das ist ja auch die Haltung, die jetzt beim ESC durchgeschlagen hat. Und es sind jetzt auch vor allem eben SP und Grüne, die Druck ausüben auf den Bundesrat, auf den Ignazio Cassis, dass er sich deutlicher und kritischer gegenüber Israel positioniere.
Voilà, und damit hätten wir den grossen Bogen wieder geschlagen, vom ESC über die Ukraine und Israel wieder zurück zum ESC. Raphael, schaust du eigentlich nächstes Jahr den ESC zum zweiten Mal?
Nein.
Und mit dir, Fabian, könnten wir nächstes Jahr eine Extra-Sendung machen. Jedes Lied vom ESC beurteilt und bewertet von Fabian Renz.
Also gebasht von Fabian Renz.
Oder,
genau.
Oder neu interpretiert von Fabian Renz am Klavier.
Am Klavier, genau.
Das war's mit dem Politbüro. Danke vielmals fürs Mitreden. Larissa Arin, Raffaella Birr und Fabian Renz hier im Studio in Zürich. Die Folge vom Politbüro hat Laura Bachmann produziert. Wir hören uns in einer Woche wieder. Merci vielmals. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao miteinander.